Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören Kontext mit Sabine Bitter. Hat die Kriminalität in der Schweiz zugenommen? Wie steht es um die Jugendgewalt, die immer wieder Schlagzeilen macht? Und wer sind eigentlich die Opfer? Auf diese Fragen gibt es immer wieder unterschiedliche Antworten. Da sind auf der einen Seite die Statistiken der Justiz und auf der anderen Seite unsere eigenen Beobachtungen und Erfahrungen. Eine Auswertung von umfangreichen Opferbefragungen zeigt jetzt erstmals auf, wie sich die Kriminalität in der Schweiz in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Diesen Swiss Crime Survey hat der Strafrechtsprofessor Martin Kilias vor kurzem veröffentlicht. Die Frage, wie man Kriminalität überhaupt messen kann, ist in der Politik seit Jahrzehnten ein Thema. Denn in den Polizeistatistiken wird nur jene Fälle erfasst, die angezeigt worden sind. Bereits in den 1960er Jahren kam deshalb die Idee auf, die Bevölkerung generell über ihre Gewalterfahrung und die Wahrnehmung der öffentlichen Sicherheit zu befragen. Dazu sagte Strafrechtsprofessor Martin Kilias von der Universität Zürich:
Diese Idee kam ursprünglich aus Amerika, aus der Zeit von Präsident Johnson, der sich damals 1964 in einem schwierigen Wiederwahlkampf befand gegen Barry Goldwater, einen Republikaner, heute würde man sagen sehr gemäßigter Republikaner, damals galt das als ein Rechtsextremer. Und Barry Goldwater hatte erstmals in der Geschichte der westlichen Demokratien das Thema öffentliche Sicherheit aufgebracht. Und Präsident Johnson, der hat eine Kommission eingesetzt. Und die Kommission hat dann Vorschläge gebracht, wie man Kriminalität auch besser messen könnte. Und so kam die Idee, man könnte Befragungen machen mit repräsentativen Stichproben aus der Bevölkerung, um so zu erfahren, wie viel die Leute eigentlich damit konfrontiert sind, wie oft, in wie welcher Weise, was davon angezeigt wird, was nicht. Und auch, wie zufrieden sie sind mit der Sicherheit, aber auch mit der Polizei.
Pilotstudien wurden 1967 in den USA unternommen. Die Schweiz war für die internationale Kriminalitätsforschung von besonderem Interesse. Als wohlhabendes Industrieland mit vielen städtischen Zentren wies sie damals im Ländervergleich eine sehr tiefe Kriminalitätsrate aus. Sie beteiligte sich denn auch an den ersten Umfragen.
Zürich war schon 1973 damals einbezogen in eine solche Studie von Amerika aus und seit 1984 haben wir dann hier in der Schweiz regelmäßig nationale Stichproben befragt. Also wir haben jetzt die sechste Befragung dieser Art abgeschlossen.
An der ersten telefonisch geführten Umfrage in der Schweiz nahmen 3000 Personen in der Westschweiz teil. 1987 wurde die Untersuchung auf die übrigen Landesteile ausgedehnt. 3000 Frauen und Männer aus der Deutschschweiz und 500 aus der italienischen Schweiz kamen dazu. In die folgenden Erhebungen wurden jeweils weitere 1000 Haushalte einbezogen. Heute liegt so eine umfangreiche Datensammlung aus 20 Jahren vor. Martin Kilias hat sie zusammen mit Sandrine Hemo und Philippe Lamont ausgewertet. Das Material gestattet zum ersten Mal, die Kriminalitätsbelastung in den verschiedenen Regionen in der Schweiz zu vergleichen. Dies war bisher nicht möglich, weil die kantonalen Polizeistatistiken unterschiedlich geführt werden und so einen interkantonalen Vergleich nicht zulassen. Diese repräsentativen Bevölkerungsbefragungen, die während 2 Jahrzehnten durchgeführt wurden, zeigen auch auf, wie sich einzelne Delikte entwickelt haben. Es handelt sich dabei um Daten, für die sich auch das Ausland interessiert, Strafrechtsprofessor Martin Kilias.
Die einzigen Länder, die das auch können, das sind England, Schweden, die Niederlande und die Schweiz, außer natürlich dann Ländern außerhalb Europas, weil hier haben in diesen Ländern seit jetzt eben gut 20 und fast 30 Jahren nationale Stichproben befragt.
Die Auswertung der Befragungen in der Schweiz zeigt eindeutig, dass die Kriminalität zugenommen hat. Erste These.
In der Schweiz hat sich die Zahl der Einbrüche in den letzten 20 Jahren verdoppelt.
Martin Kilias führt diese Zunahme auf verschiedene Gründe zurück.
Da Da ist einmal die Entwicklung festzustellen, dass wir immer mehr Einzelpersonenhaushalte haben, weniger Kinder zu Hause. Das heißt, die Haushalte sind tagsüber einfach immer weniger besetzt. Das ist sicher ein Punkt.
Ein zweiter Grund ist, dass neue Tätergruppen aufgetaucht sind.
Zum anderen gab es beim Einbruch bei uns eindeutig eine Wandlung des Einbruchs von einem lokalen zu einem transnationalen Delikt. Insofern als Anfang der 90er Jahre galt das besonders in Osteuropa, als die Grenzen sich öffneten, ein enormer Nachholbedarf von westlichen Konsumgütern entstand und der wurde zu einem guten Teil über Okkasionsmärkte befriedigt, Okkasionsmärkte, die sich wiederum weitgehend aus Diebstahlsgut im Westen alimentierten. Also insofern ist eine Zeit lang, muss man sagen, ist Einbruch ein Exportdelikt geworden in der Schweiz.
Neue politische Verhältnisse in Europa, offene Grenzen und neue Märkte. Einheimische Diebe bekamen Konkurrenz.
Sieht man auch daran, dass übrigens bei der Polizei die Anzahl ermittelter Schweizer Täter geradezu in den Keller fiel. Das war früher ganz anders. Das hat sich markant geändert.
In den letzten 20 Jahren zeigte sich die Tendenz, dass sich Einbrecher zunehmend in Banden organisieren, wenn sie sich auf Diebestour in die Schweiz begeben. Besonders betroffen sind noch immer die Grenzregionen, wie etwa die Kantone Basel-Stadt und Tessin. Viele Leute haben automatische Lichtquellen oder Alarmanlagen eingerichtet, Fenstersicherungen eingebaut oder sich einen Hund angeschafft. Was taugen solche Maßnahmen?
Das haben wir auch im Rahmen dieser Opferbefragungen angeschaut. Das nützt ganz eindeutig etwas. Man sagt dann auch immer, das verlagert einfach das Risiko auf die armen Teufel, die sich dann nicht schützen können. Das stimmt nicht unbedingt, weil wir haben festgestellt, dass die Leute, die eine Alarmanlage beispielsweise zulegen oder sich anderweitig schützen, das sind mehr, also der Durchschnitt Leute, die wohlhabend sind, wahrscheinlich also viele wertvolle Gegenstände in ihren Wohnungen aufbewahren und die einen relativ mobilen Lebensstil haben und auch allein leben, deren Wohnung relativ oft unbesetzt ist. Und dort ist natürlich ein Schutzbedürfnis größer als bei jemandem, der im Prinzip immer zu Hause ist.
Nicht nur die Zahl der Einbrüche, sondern auch die Zahl der Raubdelikte hat zugenommen. Zweite These.
Diebstähle, bei denen Gewalt oder Drohungen gegen eine Person im Spiel sind, Beraubungen also, kamen 2005 dreimal häufiger vor als 20 Jahre zuvor.
Die Verdreifachung der Beraubungen wird mittlerweile von verschiedenen Seiten bestätigt, Martin Kilias.
Dieser Trend, der kommt aus den Statistiken. Er bestätigt sich genauso bei den Opferbefragungen und er bestätigt sich auch bei unseren Daten über die Jugenddelinquenz. Das steigt so in den gleichen Größenordnungen.
Allerdings gibt es da eine Einschränkung. Raubdelikte haben zwar stark zugenommen, aber die sogenannte Beschaffungskriminalität von Drogenabhängigen ist markant zurückgegangen.
Die Art der Raubdelikte hat sich geändert. In den 80er, 90er Jahren war Raub mehr oder weniger eine Sache von jungen Drogenabhängigen, die einer alten Frau die Handtasche weggerissen haben. Das kann man nur sagen, sind tempi passati. Heute sind das Teenager, die anderen Teenagers irgendetwas abnehmen.
Die kontrollierte Heroinabgabe und die Methadonprogramme haben zu einem Rückgang von Gewalttaten geführt, die früher von Drogenabhängigen ausging. Bleibt das Stichwort Jugendgewalt. Ein Thema, bei dem die Einschätzungen in der politischen Diskussion weit auseinandergehen. Der Kriminologe Manuel Eisner etwa ist aufgrund einer Befragung von Neuntklässlern im Kanton Zürich vor kurzem zum Schluss gekommen, dass die Jugendgewalt in den letzten Jahren nicht gestiegen sei. Teenager sagten denn auch, dass das Problem übertrieben werde. So gab die 16-jährige Katja im Tagesanzeiger, der die Studie aufgriff, zu Protokoll:
Was die Medien über Jugendgewalt schreiben, halte ich für maßlos übertrieben. Ich erlebe meinen Freundeskreis und meine Umgebung nicht gewalttätiger als früher. Im Gegenteil, es ist friedlicher geworden. An eine richtige Schlägerei kann ich mich nicht erinnern.
Kein Grund zur Aufregung findet an gleicher Stelle auch der 15-jährige Mirko.
Was ist Gewalt? Hier und da mal eine Pöbelei, na und? Das ist meistens nicht so ernst gemeint. Solange keine Waffen im Spiel sind, ist das okay. Wir kiffen und trinken ziemlich regelmäßig, im Ausgang manchmal wirklich viel und dann artet es manchmal aus. Vor einigen Wochen ist einer von uns mit einer Alkoholvergiftung im Triemli-Spital gelandet. Alles in allem sind wir aber ganz normal.
Diese Untersuchung mit solcher Neuntklässlern ist allerdings weniger aussagekräftig als die Studie über die Kriminalität aufgrund von Opferbefragungen von Martin Kilias. Denn diese bezieht sich auf einen viel längeren Zeitraum, auf 20 Jahre, und umfasst Daten aus allen Altersgruppen, Bevölkerungsschichten und Landesteilen. Danach sind Gewaltdelikte von Jugendlichen 2005 dreimal häufiger vorgekommen als 1985. Dies hält Martin Kilias jenen entgegen, die das Thema für aufgebauscht halten. Der Leiter der Neuenburger Kriminalpolizei, Olivier Genia, der ein Buch über Jugendgewalt geschrieben hat, sagt denn auch, es sei unredlich, die Jugend anzuprangern. Es treffe zwar zu, dass die Zahl der Delikte gegen Leib und Leben angestiegen sei, doch die Zunahme sei bei den Erwachsenen stärker als bei den Jugendlichen. Martin Kilias sagt dagegen, dass die Entwicklung der Gewalt bei Jugendlichen und Erwachsenen in den letzten Jahren etwa gleich verlaufen sei. So oder so stellt sich die Frage, was die Gründe für die erhöhte Kriminalität unter Teenagern sind.
Bei den Jugendlichen spielt das gewandelte Freizeitverhalten eine ganz entscheidende Rolle. Wir entwickeln uns so langsam immer mehr zu einer 24-Stunden-Gesellschaft, nicht nach der Party, ist gleich wieder vor der Party. Und also wenn man eben permanent auf der Straße ist, dann hat man natürlich höhere Risiken, das ist logisch, als wenn man zu Hause in den eigenen vier Wänden sitzt. Ich meine, man kann natürlich von jungen Leuten relativ wertvolle Güter klauen. Also ich meine, ein Handy hat doch einen Wert von etlichen 100 Franken. Lederjacken problemlos auch wieder 500 Franken. Finanziell gesehen ganz uninteressant ist das sicher nicht. Dazu kommt natürlich auch ein gewisses Bestätigungsbedürfnis, nicht? Ich meine, wenn man zeigen kann, ich kann mich da durchsetzen, ich kann die anderen ausnehmen, ich kann die anderen zusammenschlagen und so weiter und so fort, das gibt natürlich eine Bestätigung.
Bei all den Freizeit- und Konsumangeboten sei es für Eltern heute nicht leicht, ihren Kindern Grenzen zu setzen und sie vor Gewalt im öffentlichen Raum zu schützen.
Da war das Elternsein vor 20 Jahren weitaus einfacher. So vor 20 Jahren, als das letzte Tram wegfuhr, das war ungefähr die Zeit, dass die letzten Beizen den Laden dicht machen. Also wenn man das letzte Tram oder den letzten Zug verpasste, da gab es keine Möglichkeit mehr, noch irgendwo die Nacht um die Ohren zu schlagen. Heute kein Problem, bis 6 Uhr früh findet man da x Lokale, wo man sich an der Wärme weiter volllaufen lassen kann. Alkoholausschank quasi rund um die Uhr, das gab es früher in dieser Weise natürlich nicht, weil einfach um 11 Uhr oder um 12 Uhr, je nach Stadt, war Polizeistunde und da war nachher kein Alkohol mehr aufzutreiben.
Auch das Ausmaß der Gewalt habe zugenommen.
Die schweren Sachen, die haben mehr zugenommen als die banalen. Also zum Beispiel so banale Schlägereien, Raufereien, das hat nicht zugenommen unter Jugendlichen. Zugenommen hat hingegen die schwerere Verletzung von Leuten. Und das wiederum deckt sich mit zum Beispiel medizinischen Daten, wie sie vor nicht so langer Zeit das Inselspital publiziert hat.
Zerschlagene Nasenbeine, Schädelbrüche, Hirnblutungen. Die Ärzte des Berner Inselspitals haben letztes Jahr Alarm geschlagen. Die Notfallstationen sind an Wochenenden regelmäßig mit jugendlichen Opfern überfüllt. Wenn ein Opfer angegriffen wird, ist es zudem oft mit mehreren Gewalttätern konfrontiert, die in einer Bande auftreten. Bevorzugte Orte sind die Städte. Martin Kilias.
Betroffen sind nicht unbedingt nur die Städter. Jugendliche vor allem aus den ländlichen Gebieten, heute dank der besseren Verkehrsmittel, problemlos abends in die Städte in den Ausgang gehen und auch dank Nachtbussen, Nachtzug wieder hin zurückkommen. Oder früher hätte man nie weiter gehen können als bis ins nächste Dorf, aber heute problemlos mit S-Bahn und allem Möglichen, auch von weit entfernten Gebieten, kommt man nach Zürich.
Die Gelegenheiten würden Jugendliche in Versuchung führen, sagt Martin Kilias. Dies sei nicht moralisch gemeint.
Wenn ältere Leute dann so sagen, wir haben doch auch und so. Natürlich haben die auch, oder? Wir waren ja früher auch nicht bessere Menschen, das möchte ich ganz klar sagen. Das ist nicht ein moralisches Problem. Ich sehe das auch nicht als Anzeichen von Wertezerfall und moralischer Dekadenz und so, sondern sind einfach die Gelegenheiten sind vollkommen andere. Und heute kann man ganz banal eine Menge Dinge tun, die man früher einfach so nicht unbedingt hätte tun können. Und dann werden sie halt eben auch gemacht.
Dennoch hält der Strafrechtsprofessor fest, dass Teenager, die heute in den Städten ausgehen, einem viel größeren Risiko ausgesetzt seien als vor 20 Jahren.
das ist überhaupt keine Frage. Die Jugendlichen, die 16-Jährige heute, die leben erheblich gefährlicher, also ich würde sagen ungefähr dreimal so gefährlich wie in den 80er Jahren.
Martin Kilias räumt also mit seiner Studie mit ein paar landläufigen Meinungen auf. Auch mit der Annahme, das Problem der Jugendgewalt werde übertrieben, damit bestimmte Parteien, wie etwa die SVP, politisches Kapital daraus schlagen könnten. Vorwürfe, die auch in der deutschen Politik in diesen Tagen für rote Köpfe sorgen. Der Zürcher Strafrechtsprofessor räumt aufgrund der Opferbefragungen schließlich auch noch mit einem weiteren Vorurteil auf, dritte These.
Gewalt gegen Frauen findet nicht hauptsächlich zu Hause statt.
Die Opferbefragungen zeigen vielmehr, dass die meisten sexuellen Belästigungen am Arbeitsplatz geschehen und dass sexuelle Gewalt gegen Frauen vor allem im öffentlichen Raum passiert. Frauen gaben denn in den Befragungen auch an, dass sie sich auf der Straße oft unsicher fühlen und die Sicherheit zu wünschen übrig lasse. Auch bei der sexuellen Gewalt spiele das Bandenwesen zunehmend eine Rolle.
Auch da haben wir eine sehr starke Zunahme von Taten festgestellt, die von mehreren zusammen begangen werden. Früher waren sexuelle Übergriffe ausgesprochen eine Domäne von Einzeltätern und das sind heute in einem nicht zu vernachlässigenden Umfang sind das Kollektive, also Banden, wenn Sie so wollen.
Was lässt sich aufgrund der Opferbefragung über die Täter sagen?
Das sind vor allem junge Männer und ja, in einem gewissen Umfang auch ausländischer Herkunft, das weiß man, weil wir das die Opfer fragen und etwa die Hälfte, und das ist ungefähr das, was man auch in der Polizeistatistik findet.
Kommt es zu sexueller Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum, dann ist rund die Hälfte der Täter ausländischer Herkunft. Das heißt, junge Männer ausländischer Herkunft sind in Bezug auf die Bevölkerung an diesen Gewalttaten überproportional beteiligt. Eine politisch brisante Aussage. Martin Kilias plädiert dafür, die Augen nicht mehr zu verschließen. Er wünscht sich, dass sich auch die politische Linke bei diesem Thema mehr für die Fakten interessiert. Ein weiterer Aspekt. Nur in 3 von 100 Fällen von sexueller Gewalt geht diese vom gegenwärtigen Partner der betroffenen Frau aus. Auch das lässt aufhorchen, denn die Präventionskampagnen der letzten Jahre wiesen darauf hin, dass sexuelle Gewalt vor allem in den eigenen 4 Wänden stattfinde. Zielen solche Kampagnen in die falsche Richtung, wird da Geld am falschen Ort investiert? Martin Kilias sagt dazu.
Falsch investiertes Geld würde ich nicht sagen, weil natürlich Gewalt zu Hause hat häufig auch sehr ernste Konsequenzen. Und da ist natürlich schon eine Intervention ausgesprochen sinnvoll. Man muss auch sehen, dass die Frauen meistens getötet werden im Rahmen von privaten Konflikten. Also insofern, wenn es dann um die Kapitalverbrechen geht, anderen ganz schweren Gewaltformen, dann spielt die häusliche Gewalt bei den Frauen eine sehr, sehr große Rolle.
Die Kapitalverbrechen im Haus, ein weiteres Stichwort. Immer noch gehört die Schweiz im internationalen Vergleich zu jenen Ländern, in denen in vielen privaten Haushalten Schusswaffen herumliegen. Politikerinnen und Politiker versuchen, das bedrohliche Arsenal in Schlafzimmern und Kleiderschränken mittlerweile zu begrenzen. Das Waffentragverbot auf der Straße jedenfalls, das mit dem neuen Waffengesetz eingeführt worden ist, zeigt mittlerweile, dass solche Verbote etwas bewirken. Martin Kilias.
Unseren Daten sind besonders die sehr sichtbaren Waffen sind sehr stark zurückgegangen.
Zum Beispiel Schusswaffen.
Das war ja einer der ganz umstrittenen Punkte beim Waffengesetz. Ich war damals in der Expertenkommission, da hat man sich also geradezu zerfleischt an dieser Frage. Es gab viele Leute, so auch Schützenkreise und so, die wollten, dass jeder, jederzeit und 24 Stunden im Tag mit einer geladenen Waffe im Hosensack herumlaufen darf. Also eigentlich ein aberwitziger Gedanke. Aber das wurde damals so vertreten und das war damals auch rechtens in ungefähr der Hälfte der Kantone und in den anderen Kantonen war das eine Übertretung, also nicht sehr, sehr schlimmer. Und mit dem Waffengesetz ist das jetzt ein Vergehen geworden. Und ich denke mir, das sieht man an den Daten, die wir da ausgewertet haben, die Polizei hat das auch entdeckt. Das ist heute durchaus Routine. Also wenn man Leute kontrolliert, dass man auch mal schaut, hat der da vielleicht eine Waffe bei sich? Und wenn ja, naja, dann mitnehmen und abklären. Und insofern hat eben dieses Verbot bei der Szene schon etwas bewirkt, nicht? Wenn man da zum Beispiel auch etwas dealt, dann hat man natürlich heute klar einen Vorteil, keine Waffe bei sich zu haben. Wenn die keine Waffen finden, dann, ja, dann bleibt die Kontrolle, wenn es einigermaßen gut geht, bleibt etwas summarisch, etwas oberflächlich. Aber sobald die natürlich eine Waffe finden, Handschellen mitnehmen. Und dann, ich meine, dann hat man Schwierigkeiten.
Trotz solchen zunehmenden Restriktionen hat die Kriminalität, wie die Opferbefragungen zeigen, zwischen 1985 und 2005 in der Schweiz stark zugenommen. Diese Zunahme stimmt mit den Polizeistatistiken überein. Dennoch kann man sich die methodische Frage stellen, ob sich in diesen 20 Jahren allenfalls das Anzeigeverhalten verändert hat. Möglicherweise wenden sich Betroffene heute eher an die Polizei, als dies früher der Fall war. Dazu Martin Kilias.
Es wird ja heute immer behauptet, angesichts der steigenden Statistik, sagt man immer, ja, ja, oder, aber das ist das Anzeigeverhalten der Leute, die sich geändert hat. Das stand sogar quasi als offizielle Lehrmeinung in der Neuen Zürcher Zeitung, in einem Leitartikel schon. Nichts hätte sich geändert, alles sei nur eine Frage der Anzeigeneigung. Heute würde man eben gleich zur Polizei gehen, früher habe man das in der deutschen Schweiz bei einem Bier oder in der Westschweiz bei einem Zweier Weißen geregelt. Das ist absoluter Quatsch.
Das Anzeigeverhalten sei in den letzten Jahrzehnten konstant geblieben. Dies gelte nicht nur in der Schweiz, sondern auch im internationalen Vergleich.
Weil wenn die Leute etwas anzeigen, dann tun sie das, weil sie eine individuelle Kosten-Nutzen-Rechnung machen, nämlich was bringt mir das, wenn ich jetzt da zur Polizei gehe? Und was riskiere ich dabei? Weil es könnte ja sein, oder wenn man zum Beispiel erzählt, ja, mir ist das Hasch geklaut worden, dann hat man zunächst mal selber ein Problem. Oder wenn man zusammengeschlagen wurde, steht immer auch die Frage im Raum, ja, was haben denn Sie gemacht? Haben Sie provoziert und so weiter? Also die Opfer machen da so eine persönliche Kosten-Nutzen-Rechnung. Und die ändert sich nicht, nur weil jetzt in den Medien etwas viel über Kriminalität gesprochen wird. Das ist für die relativ irrelevant.
Das Anzeigeverhalten ändere sich höchstens dann, wenn neue Hilfsangebote für ausgewählte Opfergruppen geschaffen werden.
Also wenn zum Beispiel, wie das seinerzeit in Amerika geschah, so Rape Crisis Centers errichtet werden, wo vergewaltigte Frauen hingehen konnten und Rat fanden und Unterstützung bekamen, wenn solche Dinge eingerichtet werden, so Opferhilfestellen allenfalls, dann hat das allenfalls einen gewissen Einfluss auf die Anzeigerate. Doch spielen solche Opferberatungsstellen quantitativ bei uns nicht eine sehr große Rolle in Bezug auf das Gesamtvolumen der Kriminalität. Vielleicht die Hilfsbedürftigen und Opfer natürlich schon, aber das ändert jetzt an dieser Anzeigeneigung bis jetzt eigentlich nichts.
Die Opferbefragungen in der Schweiz während 20 Jahren zeigen insgesamt also eine Kurve, die nach oben geht. Eine steigende Kriminalität. Wie steht die Schweiz heute im Vergleich mit anderen Ländern da?
1973 gab es ein Buch über die Kriminalität in der Schweiz und das hatte den Titel «Cities with Little Crime, the Case of Switzerland», also Städte mit wenig Kriminalität, das Beispiel der Schweizer Städte. Und das kann man so heute ganz sicher nicht mehr sagen. Ich würde sagen, wir bewegen uns jetzt irgendwo in einem europäischen Mittelfeld. Es gibt bestimmt Bereiche, also auch zum Beispiel der Gewaltbereich gehört dazu, wo wir relativ weit vorne sind. Nicht unplausibel, weil wir haben auch im europäischen Vergleich überaus animiertes Nachtleben.
Ein alter Herrenwitz habe da keine Geltung mehr.
Es gibt doch früher diesen Wiener Witz, oder was ist der Unterschied zwischen dem Wiener Zentralfriedhof und Zürich? Quasi der Zentralfriedhof ist animierter. Also das wäre heute ganz klar nicht mehr gültig.
Mehr Geltung bekommen dürfen in Zukunft die Polizeistatistiken, da sie nun durch eine neue Untersuchung über die Kriminalität in der Schweiz gestützt werden. Martin Kilias hat seinen Report, den Swiss Crime Survey, den auch schon Polizeikommandanten vorgestellt.
Die waren, ich denke, positiv angetan, insofern als dieses Buch einerseits bestätigt, was sie bei ihren Statistiken auch sahen, nämlich eine Zunahme. Und die Polizisten sehen das ja auch aus einer Alltagsrealität, die sind ja eigentlich auch schon sehr lange dabei und die sehen natürlich auch, wie sich die Dinge quantitativ deutlich verschärft haben. Also die leiden, wenn ich das mal polemisch sagen darf, nicht unter dem gleichen Realitätsverlust wie viele Politiker und viele Sozialwissenschaftler und sagen immer, das sei alles schon da gewesen. Die sehen das anders.
Außerdem würde die Polizei durch die Auswertung des Datenmaterials vom Vorwurf entlastet, ausländerfeindlich zu sein.
Wir haben zeigen können, dass schwierige Probleme Ausländer, dass das nicht nur eine Frage der Polizeistatistik und damit auch allenfalls diskriminierender Praktiken der Polizei ist, sondern dass das im Dunkelfeld eben genau so herüberkommt wie in ihren Statistiken.
In den Opferbefragungen stehe die Polizei zudem besser da, als gemeinhin angenommen wird. Besonders bei der ausländischen Bevölkerung habe sie einen guten Ruf.
Das Imageproblem, das sie haben, das ist größer bei den Schweizern als bei den Ausländern. Ganz entgegen dem, was man so immer wieder hört, es sind auch nicht die Ausländer, die der Polizei Rassismus vorwerfen oder diskriminierendes Verhalten, es sind die Schweizer, die das tun. Die Ausländer sehen das viel weniger dramatisch. Und ich denke, dort ist wahrscheinlich das Verhältnis sehr viel objektiver und auch irgendwo weniger belastet. Das finde ich auch ein positiver Aspekt. Also insofern hat das Buch natürlich auch die Wirkung, dass man sieht, dass einige Dinge nicht so schlecht funktionieren.
Das war Martin Kilias, Strafrechtsprofessor an der Universität Zürich. Seine Studie trägt den Titel «Swiss Crime Survey». Die Mitautoren sind Sandrine Hemo und Philippe Lamont. Der Report ist im Stempfli Verlag in Bern erschienen. Das war Kontext mit Sabine Bitter.